Ja, wir wollen wieder die Devas einladen und dem Buddha Ehrerbietung erweisen. Samanta Chakavaleso Atra Gacchantu Devata Sadhammang Munirachasa Sunantu Sagamukkadam Dhamma Savana Kalo Ayang Badanta Dhamma Savana Kalo Ayang Badanta Dhamma Savana Kalo Ayang Badanta Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Ja, wir haben jetzt die letzten Tage, glaube ich, ziemlich gut unsere Ausgangsposition kennengelernt für unsere Reise, indem wir die vier edlen Wahrheiten zumindest etwas kennengelernt haben. Ja, und dabei ist vor allem zu bemerken und festzustellen, dass wir zwei Möglichkeiten haben, in was für eine Richtung wir uns aufmachen wollen. Die eine Richtung ist die ich-bezogene Richtung, das Unheilsame immer wieder zu entfalten, den Schmerzkörper immer wieder neu Nahrung zu geben. Und die andere Möglichkeit, die wir haben, ist tatsächlich, ja, man könnte es vielleicht sagen, unserem Lichtkörper Nahrung zu geben und diese Ich-Bezogenheit, diese Separierung, diese Verdichtung in Zukunft zu vermeiden. Es ist natürlich ein großes Vorhaben, das wir da haben, aber es ist auf alle Fälle schon mal total schön, dass wir wissen, dass es zwei Möglichkeiten gibt und dass wir wissen, dass wir eventuell, wenn der Geist trainiert ist, eine Wahl haben, in was für eine Richtung wollen wir gehen. Und an der Stelle möchte ich nochmal darauf zu sprechen kommen, wie wichtig auch das Etikettieren in der Meditation ist. Das ist, ja, ich habe es kurz angesprochen und für diejenigen, die schon viele Kurse gemacht haben, die können es vielleicht auch schon gar nicht mehr hören. Und gleichzeitig ist es eine Qualität, die ganz, ganz wichtig ist. Das ist eben, wie wir unseren Geist trainieren können. Meditation ist auch ein Geistestraining. Es geht nicht nur darum, in der Meditation jetzt in lichte Zustände zu kommen. Das kann auch geschehen, aber Hauptsinn der Meditation ist, den Geist zu trainieren. Ihm sozusagen auch eine Wahlmöglichkeit überhaupt zu ermöglichen. Und jedes Mal, und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das verstehen, jedes Mal, wenn wir erkennen, wir sind jetzt wieder beim Denken gelandet und nicht beim Erleben gelandet, und durch dieses Erkennen entsteht die Möglichkeit, rauszugehen. Also der Geist hat die Möglichkeit, rauszugehen aus dem Denken und sich wieder dem Erleben zuzuwenden. Das kann unterstützt werden durch ein Etikett, dass man sagen, jetzt nicht zum Beispiel, oder das Etikett denken, oder dass wir uns gleich wieder aufs Erleben ausrichten. Das kann auch ein Etikett sein, atmen, sodass wir da wieder vielleicht unterstützen, gleich in die richtige Richtung zu gehen. Aber was hier stattfindet, ist, wir lassen das eine los und richten uns auf das andere aus. Dadurch entsteht Willenskraft und die brauchen wir auf dem Weg. Also ohne dieses Training, ja, vielleicht ist es manchen so ganz von selbst gegeben, aber im Allgemeinen brauchen wir auch ein gewisses Training. Und ja, ist natürlich jetzt unterschiedlich, wie wir hier die Meditation angehen. Und manchmal, wie gesagt, bereiten wir uns vor mit Metta und gehen durch den Körper durch und dann machen wir die Atembetrachtung. Und dann können wir vielleicht eine Zeit dabei bleiben und dann fangen wir wieder an, an was anderes zu denken und irgendwie vielleicht auch so ein bisschen zu denken, ja, das klappt heute nicht, heute ist kein guter Tag für die Atembetrachtung. Jetzt versuche ich es einmal ein bisschen mit vielleicht doch noch ein bisschen mehr Metta. Oder ich werde jetzt vielleicht doch einmal kontemplieren, mich mit einer Sache beschäftigen. Und, oder ich versuche, ja, was auch immer. Ihr kennt all diese Versuche, all diese Möglichkeiten. Und da kann es hilfreich sein, dass zumindest immer wieder wir uns daran erinnern, ja, es tut mir aber auch gut und es ist auch wichtig, zumindest ein bisschen zu trainieren, auch wenn es vielleicht noch nicht gleich in eine ganz starke Konzentration mündet. Aber dieses Training wird uns allen zugutekommen. Und was vor allem dann wichtig ist an dem Training, also nicht nur für die Meditation, sondern dass wir dieses Training eben auch für den Alltag verwenden können. Und im Alltag brauchen wir dieses Training unbedingt auch. Wir haben zwei Möglichkeiten, wohin wir gehen. Wir können die ich-bezogene, die unheilsame Richtung einschlagen oder wir können uns tatsächlich auf dem Pfad machen. Ich habe mal einen Kurs genannt, vom Fehlerfinder zum Pfadfinder. Das ist vielleicht auch was uns anspricht. Wir haben ja alle auch so einen Fehlerfindergeist, dass wir uns immer wieder auf das ausrichten, was nicht so okay ist und vor allem bei uns, was nicht okay ist, aber auch was in der Welt nicht okay ist. Also so, da ist ja eine gewisse Tendenz bei vielen, vielen Menschen. Ja. Und da auch einmal so zu sagen, ich lasse das jetzt los, dieses ständige Fehler finden und ich werde mich jetzt einmal auf den Pfad ausrichten. Ja. Es bedeutet nicht, dass wir das nicht mehr erkennen, was in der Welt los ist. Das hat damit nichts zu tun. Aber das bedeutet vor allem, dass wir auch den Geist einmal auf all das, vielleicht auch Schöne und Verbindende und Erweiternde und Lichtmachende ausrichten können. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir daran arbeiten. Das zweite Pfadglied auf dem achtfachen Pfad ist gegründet in dem Verstehen von dem ersten Pfadglied. Da haben wir Ursache und Wirkung. Wenn wir die vier edlen Wahrheiten verstanden haben, wenn wir verstanden haben, wie wir immer wieder dazu neigen oder immer wieder die Tendenz da ist, diesen Schmerzkörper zu füttern, dann kann auch die Bereitschaft entstehen, dass wir uns tatsächlich auf den Weg machen. Und das zweite Glied auf dem achtfachen Pfad heißt rechte Einstellung oder rechte Ausrichtung oder rechte Gesinnung wird es auch genannt. Rechte Gesinnung deswegen, weil fast alles, was in unserem Leben stattfindet, erst einmal mit unseren Gedanken kreiert wird. Buddha hat dazu gesagt, vom Geist geführte Dinge sind. Also es findet viel von dem Weg gestalten oder von dem auf dem Weg machen, findet ganz, ganz viel in unseren Gedanken statt. Und darum ist es so wichtig, dass wir auf unsere Gedanken aufpassen, dass wir unsere Gedanken kennenlernen. Sind meine Gedanken jetzt heilsam oder unheilsam? Sind sie separierend, verdichtend oder sind sie ausgerichtet auf die Verbundenheit allen Seins? Sind sie ausgerichtet auf auf das Hergeben, auf das Loslassen. Nicht diese Haltung einnehmen, dieses Mein, Mir und Mich machen, dieses Bekommen wollen, dieses Festmachen wollen, sondern diese Haltung einnehmen, dieses Loslassen, dieses Hergeben. Und darum hat die rechte Gesinnung hat viel mit Geben zu tun, Gebefreudigkeit zu tun, Loslassen zu tun. Eine Gesinnung, die uns dabei unterstützt, leichter zu werden, die uns dabei unterstützt, dieses Ich-Gebäude so nach und nach auch zumindest etwas aufzulösen oder zumindest nicht mehr ganz so intensiv zu unterstützen. Hier an so einem Ort, wie wir uns hier befinden, ist es natürlich auch eine wunderbare Möglichkeit, unsere Gedanken auch einmal mehr in das Heilsame zu richten, einmal ja, unsere Gesinnung auch einmal zu schulen und unsere Gesinnung vielleicht auch einmal dahingehend zu schulen, dass wir eben heilsame Gedanken haben, dass wir selbstlose Gedanken haben, dass wir gebende Gedanken haben, dass wir großzügige, tolerante Gedanken haben, dass wir nachsichtige Gedanken haben, dass wir verständnisvolle Gedanken haben, dass wir mitfühlende Gedanken haben, dass wir gewaltfreie Gedanken haben, dass wir vielleicht auch angstfreie Gedanken haben. Also all das können wir hier an so einem Ort gut üben. Und da werden wir auch die nächsten Tage drüber sprechen, was wir da alles für Möglichkeiten haben. Eine der Möglichkeiten ist zum Beispiel das Mitgefühl. Also anstatt jetzt ständig in ein Verurteilen reinzugehen oder reinzurutschen, womit wir auch wieder in die Separierung gehen, was das Wort Verurteilen ja sehr deutlich zum Ausdruck bringt. Verurteilen ist wieder dieses Teilen, das hat nichts mit Verbinden zu tun, sondern das teilt wieder. Und da, wie gesagt, sind wir auch bei uns selbst auch immer wieder sehr, 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 sehr gebefreudig, möchte ich fast sagen, mit dem Verurteilen auch oder uns selber kritisieren oder diesen Fehlerfindergeist in Bezug auf uns selber auch zu schulen oder zu ständig zu nähern. Und dass auch diese Tendenzen, diese Muster mal kennenlernen und aussteigen aus diesem Verurteilen. Und vielleicht gerade durch das, dass man jetzt, indem wir die vier edlen Wahrheiten kennengelernt haben und indem wir kennengelernt haben, wie Dukkha sich auswirkt und wie Dukkha durch dieses Anhaften immer wieder neu entsteht, durch dieses Mein, Mir und Mich machen immer wieder neu entsteht und wie eigentlich, und das ist vielleicht auch was ganz Wichtiges, wie eigentlich die ganze Welt schon damit beschäftigt ist, glücklich zu werden, heil zu werden, aber eben wie Großteil der Welt zumindest auf einem falschen Weg gelandet ist, eine falsche Strategie anwendet, wie ein Großteil der Welt damit beschäftigt ist, möglichst viel zu konsumieren, möglichst viel sich einzuverleiben, um dadurch heil zu werden. Nochmal, der Versuch, sich möglichst viel einzuverleiben, um dadurch ganz zu werden, vollkommen zu werden, ist ein Versuch, der immer zum Scheitern verurteilt ist, weil sich alles die ganze Zeit auflöst. Also es ist eine Sisyphusarbeit, mit der mehr oder weniger die ganze Welt beschäftigt ist. Wir versuchen immer, diesen Stein hochzurollen und manchmal scheint es so zu sein, jetzt habe ich ihn fast oben, diesen Stein, jetzt habe ich es fast geschafft, jetzt habe ich fast alles abgearbeitet, jetzt habe ich fast alles zur Zufriedenheit gestaltet und jetzt ist fast gut. Und wusch, der nächste Augenblick und der Stein rollt wieder runter. Und wir fangen wieder von unten an. Frustration, Stress, immer wieder das Gleiche und so weiter. Ja? Und dann versucht man, wieder was Neues zu erfinden, damit man endlich einmal diesen Stein ganz hochbringt. Gell? Wie ich schon erwähnt habe, diese KI ist ja auch nichts anderes, als jetzt die optimale Ausrüstung zu haben, das optimale Instrument zu haben. Also wir haben es irgendwie nicht kapiert, jetzt hofft man, dass die künstliche Intelligenz dass die jetzt so clever ist, dass die das schafft, diesen Stein tatsächlich ganz nach oben zu bringen. Aber auch bei der künstlichen Intelligenz wird es so sein, oder die künstliche Intelligenz weiß das wahrscheinlich längst, dass alles vergänglich ist. Ja. Ich weiß nicht, wie sich das dann auswirkt auf das Gestalten oder das Programmieren oder das Lernen der künstlichen Intelligenz. Das wäre vielleicht eins der ersten Dinge, die man der künstlichen Intelligenz nahebringen sollte. Alles ist vergänglich. Und immer mehr, es führt nicht letztendlich zum wirklichen Glück. Ja, jetzt wird es aber so sein, dass, obwohl wir hier an einem wunderbaren Ort sind, beste Voraussetzungen haben, eigentlich gibt es ja gar nicht so viel, was man hier jetzt kritisieren könnte oder wo man Fehler finden könnte. Wobei, natürlich gibt es auch hier immer wieder noch Möglichkeiten, so ist es nicht. Warum müssen die gerade jetzt in dem Kurs mit diesen lauten Maschinen mähen? Ja, okay, sagt der Geist, ja, okay, es muss sein, irgendwie das Gras ist so hoch, es muss sein, aber können die nicht akkubetriebene Fadensensen sich besorgen, die ja viel, viel leiser sind, viel, viel harmloser sind oder was auch immer, da für Gedanken hochkommen. Oder gestern Abend vielleicht. Wir sind ganz hier in einem paradiesischen Platz und sind ganz auf Harmonie ausgerichtet und dann haben wir einen total schönen Abend und dann werden wir eingeladen, miteinander zu tönen und miteinander wirklich in eine gute Schwingung, in einen guten Klangkörper zu kommen. Und irgendwie ist es aber nicht ganz harmonisch, also es ist so ein bisschen disharmonisch irgendwie. So, dann vielleicht so Gedanken, muss das jetzt sein, dass wir dieses Element jetzt halt auch in dem Kurs haben. Mir wäre es eigentlich lieber, wir würden auf dieses Tönen verzichten oder was auch immer an Gedanken hochkommen. Letztendlich natürlich, es wird auch an so einem Platz, wird nicht alles reibungslos laufen. Auch in so einem Kurs, wie wir anbieten, da ist ja viel auch mit Experimentieren verbunden. Also wir probieren viele Dinge aus und das ist ja auch was ganz Schönes, da auch Neues kennenzulernen und auszuprobieren und Neues zu lernen. Und natürlich, Menschsein bedeutet auch Lernen und Lernen bedeutet immer auch, dass sich das ein oder andere auch einschleichen kann. Auch da sofort wieder den Geist neu ausrichten, nachsichtig zu sein und vielleicht sogar mitfühlend zu sein und das gleich wieder loslassen. Ja, und trotzdem wird es so sein, dass immer wieder auch alte Muster auch hier auftauchen und wir, obwohl wir uns vielleicht auch bemühen und obwohl es uns klar ist und manchmal ist es ja gerade so vielleicht dann doppelt schwer. Jetzt bin ich schon an diesem wunderbaren Platz und jetzt ist schon alles vorbereitet und bestens und jetzt rutsche ich immer noch in alte Muster rein. Also ich bin ein hoffnungsloser Fall. So, auch so eine Aussage, die, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, also es ist etwas, wo man schon, wo auch immer wieder mal hochkommen kann. Ja, ich stelle mich scheinbar da besonders dumm an. Alle anderen sitzen viel ruhiger wie ich. Ich weiß nicht, die sind wahrscheinlich alle schon viel tiefer gekommen wie ich oder was auch immer. Ja, so dieses Vergleichen ist natürlich auch etwas, was nicht so wirklich hilfreich ist. Wir haben unseren Weg und wir haben unsere Sachen zu bewältigen und wir haben unsere eigene Ausrichtung zu machen. Und wir haben unser eigenes Training auch zu machen. Und dann ist natürlich die Frage da, wenn der Geist jetzt wieder ins Negative abgerutscht ist, was machen wir dann damit? Vielleicht das Erste, was ganz, ganz wichtig ist, was wir uns klar machen müssen, es gibt keine berechtigten negativen Gedanken.
Da muss ich jetzt mal widersprechen.
Es gibt keine berechtigten negativen Gedanken. Wie geht es uns damit? Wir müssen uns hier wieder das Gesetz von Ursache und Wirkung klar machen, das Karma-Gesetz klar machen und da vor allem auf unsere Gedanken schauen. Die Gedanken sind unser Hauptkarma-Machen. Ja. Aus unseren Gedanken entstehen die Worte, aus den Worten entstehen die Handlungen, aus den Handlungen entstehen die Gewohnheiten, aus den Gewohnheiten entsteht unser Charakter, aus unserem Charakter entsteht unser Schicksal. Drum, so der Buddha, passt auf eure Gedanken auf und nicht sich erlauben oder zumindest nicht in diese Falle tappen. Ich weiß schon, es gibt keine berechtigten negativen Gedanken, aber in dem Fall, bei mir, da muss ich ganz einfach negativ denken. Muss ich wirklich? Wenn ich kein Geistestraining habe, muss ich. Es wird automatisch ablaufen. Also wir werden automatisch in dieser Spirale landen. Wir werden automatisch wieder den Schmerzkörper nähern wollen. Das Ich hat wieder die Oberhand gewonnen und wir sind sozusagen wieder Sklaven dieser ich-bezogenen Tendenz. Klar, dann kann man sagen, ja, es ist berechtigt. Fürs Ich, das ist natürlich fürs Ich, ist total berechtigt. Natürlich muss ich da, wenn so viel schief läuft, dann muss ich doch negativ denken. Von dem Prinzip von Ursache und Wirkung müssen wir uns klar machen, aus negativen Gedanken kann nie was Heilsames entstehen. Es geht ganz einfach nicht. Wie du säst, wirst du ernten. Also es ist ganz einfach nicht möglich. Also wir können uns noch so bemühen und noch so viel versuchen, mit negativen Gedanken die Welt zu verbessern. Und es wird ja reichlich versucht. Ja. Und das ist momentan auch, finde ich, gut zu beobachten. Immer mehr Menschen bekommen ja mit, da läuft doch irgendwas schief. Also das so kann es doch nicht weitergehen. Und dann immer mehr Menschen versuchen das auch irgendwie dann zum Ausdruck zu bringen oder versuchen das zu verurteilen und versuchen durch dieses Verurteilen und Kritisieren die Dinge in eine gute Bahn zu richten. Erkennen, dass die Dinge schieflaufen, hat nicht unbedingt was damit zu tun, dass wir es verurteilen müssen, sondern erkennen hat eher damit zu tun, dass wir Mitgefühl vor allem erst einmal mit uns selber entfalten können, aber dann Mitgefühl auch für die Welt. Wir sind alle verblendet. Ja, so schaut es aus. Wir sind alle in der falschen Richtung unterwegs oder viele. Auch nicht immer. Manchmal, wir haben ja nicht nur negative Gedanken, wir haben ja auch viele sehr, sehr schöne und heilsame Gedanken und verbindende Gedanken und liebevolle Gedanken. Darüber werden wir auch noch ausführlich sprechen. Vor allem morgen möchte ich da über die Freude auch sprechen, weil das ist ja auch ein Element, das ganz, ganz wichtig ist auf dem spirituellen Weg. Aber heute nochmal, um diesen Zusammenhang auch zu verstehen. Negative Gedanken haben immer eine negative Ernte, ziehen die nach sich. Also das, wie gesagt, es geht ganz einfach nicht anders. Und allein das zu wissen, kann uns vielleicht zusätzlich dazu motivieren, es uns nicht mehr zu erlauben. Ja. Gleichzeitig, damit wir da tatsächlich eine Wahl treffen können, gehört auch eine gewisse Achtsamkeit dazu. Also wenn man so unachtsam, so unbewusst, es kommt nicht so drauf an, durchs Leben gehen, dann werden wir das Ganze nicht mitbekommen. Dann wird es auch sehr, sehr schwer sein, was in unserem Leben zu verändern, sondern dann wird das Leben eben die bekannten Kreisläufe halt weiterdrehen. Also wir werden weiterhin in diesem Hamsterrad bleiben und versuchen, schneller vielleicht noch zu laufen, sodass wir irgendwann rauskommen. Ja. Hier können wir vielleicht sehen, obwohl wir jetzt am Anfang des Weges sind und das erste und zweite Pfadglied erst besprechen, können wir hier schon erkennen, dass auch andere Pfadglieder jetzt schon wichtig sind. Also zum Beispiel das siebte Pfadglied, die rechte Achtsamkeit. Wenn wir die Achtsamkeit nicht haben, wenn wir nicht mitbekommen, dass wir wieder im Negativen gelandet sind, dann können wir natürlich auch nichts ändern. Das ist ja klar. Und deswegen auch die Achtsamkeit auf dem Atem und da dieses Training zu haben, ist natürlich eine Riesenunterstützung, dass wir dann im Alltag vielleicht auch die Dinge schneller mitbekommen und nicht immer wieder in die alte Grube fallen. Und je schneller wir es mitbekommen und je mehr diese Dinge klar sind, ja, ich möchte jetzt nicht schlechtes Karma machen und nicht wieder diesen Schmerzkörper Nahrung geben, desto schneller können wir es auch vermeiden, da wieder in das alte Fahrwasser zu kommen. Und gleichzeitig ist es natürlich schon auch wichtig, dass wir da auch lernen und uns dabei unterstützen und trainieren, auch neue Furchen einzustudieren. Sonst werden wir es vielleicht erkennen, oh, jetzt bin ich wieder in der negativen Tät gelandet, jetzt bin ich wieder im Verurteilen oder im Kritisieren oder was auch immer gelandet, in ablehnenden Gedanken, in hasserfüllten Gedanken vielleicht sogar gelandet und merkt es und dann weiß ich, ja, der Buddha hat gesagt, ersetzen mit dem Gegenteil und dann, wie soll ich das machen? Was ist jetzt das Gegenteil davon? Und dann ist so ein luftleerer Raum da und bis wir schauen und nicht das Werkzeug zur Verfügung haben, mit was wir ersetzen können, sind wir wieder mehr oder weniger in dem Alten gelandet. Also darum ist es da auch wichtig, sich so ein bisschen einen Werkzeugkoffer auch ranzuschaffen, wo wir dann auch die Möglichkeit haben, zu ersetzen. Wir merken es, oh, ich bin wieder im Negativen gelandet. Ersetzen mit dem Gegenteil. Was ist das Ersetzen von ärgerlichen Gedanken, von ablehnenden Gedanken? Ja, was ist das Ersetzen von Hass? Der Buddha, nicht nur der Buddha, aber auch Jesus, haben beide gesagt, im Gegenteil ersetzen. Hass mit Liebe ersetzen. Schwierig. Ist natürlich was ganz Großes. Also das ist vielleicht etwas, was uns am Anfang auch überfordert. Auch diese Feindesliebe. Also soll ich den Feind jetzt auch noch lieben? Wenn dir jemand auf die linke Wange schlägt, halt ihm die rechte hin. Also das ist alles, was uns bestimmt, also zumindest am Anfang unseres Weges, überfordert. Drum braucht es vielleicht Werkzeuge, die für uns erst einmal geeignet sind. Ich finde zum Beispiel Mitgefühl, indem wir uns das klar machen, wie alle anderen auch verblendet sind, das finde ich leichter, als die bedingungslose Liebe jetzt dazu haben. Also das kann vielleicht etwas einfacher für uns sein. Wobei Mitgefühl, wirklich Mitgefühl zu haben, ist auch wieder eine große Herausforderung. Das ist auch großes Übungsprojekt, Mitgefühl. Weil im Allgemeinen Mitgefühl dann auch nicht wirklich tief verstanden wird und wir so eine Haltung einnehmen, ja, ich habe jetzt Mitgefühl mit dem anderen, der ist eben noch nicht so weit oder der weiß eben noch nicht so Bescheid. Und dann stellt man sich so ein bisschen über die anderen und ist so ein bisschen auch nicht mehr so berührbar und ich habe mit der ganzen Problematik nicht mehr so viel zu tun oder so. Also das merken natürlich die Menschen, denen wir zu Hause begegnen, sehr, sehr schnell, dass man da in einer Überheblichkeit gelandet ist oder in einem Dünkel gelandet ist und dass dieses Mitgefühl, dieses sogenannte, nicht wirklich ist, sondern dass da eher Mitgefühl verwechselt wird mit einer gewissen Abgrenzung oder wieder mit der Ich-Tendenz. Ja. Der nahe Feind von Mitgefühl ist Mitleid. Auch was ganz wichtig ist, dass wir das einmal anschauen. Was unterscheidet Mitleid von Mitgefühl? Ja. Mitleid hat die gleiche Ursache wie das Leid an und für sich. Was ist die Ursache für Leid? Ich möchte es anders haben, wie es ist. Es passt mir nicht so, wie es ist. Es soll anders sein. Haben wollen oder loshaben wollen. Bei Mitleid ist das Gleiche natürlich da. Ich will es anders haben. Ich möchte nicht, dass du krank bist. wäre wieder gesund und zwar so schnell wie möglich. Ich möchte mich nicht für diesen Zustand öffnen. Ich möchte, ja, vielleicht auch, ich möchte mich nicht anstecken. Und dann wird so eine Haltung eingenommen, wo auch im buddhistischen Kontext manchmal nicht ganz verstanden wird und wo ja so ein subtiles Mitleid auch reinkommt oder nicht ein tief verstandenes Mitgefühl etabliert wird. Zum Beispiel auch in den Sätzen möge. Also das ist mir irgendwann einmal so bewusst geworden. Dieses möge ich frei sein von Feindseligkeit. Mögest du frei sein von Feindseligkeit. Mögest du frei sein von körperlichem und seelischem Leid. Es wird manchmal gesagt, das ist Mitgefühl und so kommt Mitgefühl zum Ausdruck. Es ist nicht ganz richtig. Es ist schon auch ein schöner Wunsch und den können wir auch in der Art und Weise vielleicht auch formulieren, aber es ist trotzdem, es soll anders sein. Möge es anders sein. So wie es ist, für das möchte ich mich nicht öffnen. Es soll anders sein, dann öffne ich mich. So ganz leicht, vielleicht könnt ihr das so ein bisschen mitbekommen. Darum bin ich da auch irgendwann ein bisschen weggekommen von diesen Sätzen, möge. Weil es immer so, es ist nicht ganz okay, wie es ist, es soll ein bisschen anders sein. Nee, vielleicht nicht viel anders, aber ein bisschen anders. Wirklich Mitgefühl in der Tiefe zu erleben, ist ein großes Projekt und gleichzeitig etwas, was uns herausführt aus unserer Separierung, wie das Wort ja auch schon sagt, mit jemand anderen fühlen. Und dadurch entsteht Befreiung. Dadurch tritt man raus aus unserem Ich-Gebäude. Ich öffne mich für jemand anders. Ich öffne mich für andere Wesen. Ich öffne mich vielleicht auch für den Wald, für diese Fichte-Monokultur. Ich öffne mich ja, für dies und jenes. Und durch dieses Öffnen findet Verbindung statt. Und durch diese Verbundenheit findet Heilung statt. Und darum ist Mitgefühl was sehr Heilsames auch. Aber es ist natürlich auch Bedarf einiges an Übung. Ich kann mich noch gut erinnern, wo meine Mutter so im Sterbeprozess war und sie hatte Parkinson und das ist eine furchtbare Krankheit, wo man immer unbeweglicher wird, immer mehr erstarrt und ja, und zum Schluss war es dann bei meiner Mutter so, dass sie sich gar nicht mehr bewegen konnte und ich habe sie halt relativ oft besucht und habe Zeit an ihrem Bett verbracht und sie war da gelegen und wir konnten uns nicht mehr unterhalten, nicht mehr austauschen. Wenn ich sie was gefragt habe, konnte sie nicht antworten. Das ist natürlich nicht einfach, das auszuhalten. Es ist ja, die Mütter sind ja im Allgemeinen uns die nächsten Menschen, die wir haben. Die haben uns ja sozusagen 9 Monate getragen und dann auf die Welt gebracht, dann ja, die Muttermilch und alles. Also wir sind ja sehr, ob es uns passt oder nicht, wir sind alle sehr, sehr mit unseren Müttern ja auch verbunden. Und dann das in so einer Situation zu sein, schon auch mit einer gewissen Hilflosigkeit und da liegt jetzt der geliebte Mensch und kann sich nicht mehr bewegen. Und was macht man da? Mögest du wieder gesund sein, hilft, denke ich, offensichtlich nicht, weil Parkinson ist keine Krankheit, die man wieder, wo wieder Heilung stattfinden kann. Also was macht man dann? Hilft auch der Person im Übrigen wahrscheinlich nicht viel, wenn man jetzt hinkommt und sagt, ja, es wird schon wieder werden. Ja. Was auch nicht so selten ist. Man meint es gut. Ja. In dem Buch, das ich schon erwähnt habe, noch einmal Leben vor dem Sterben, da gibt es auch Geschichten, wo die Kumpels nochmal zu ihrem alten Freund kommen, von einem Sportsfreunde. Und jedes Mal, wenn sie ihn besuchen, dann sagen sie ihm, hey, das, alter Junge, das wird schon wieder werden und du wirst schon wieder auf die Füße kommen, wart noch ab und das wird alles wieder gut und so. Und versuchen ihn so aufzumuntern. Und er liegt im Sterben und eigentlich total überfordert und wird eine ganz andere Botschaft brauchen als dieses, es wird schon wieder okay werden. Hey, liege im Sterben und das zu wissen und ich habe nicht mehr viele Tage und dann, es wird schon wieder okay. Aber das ist eben auch diese Angst, sich für einen Schmerz wieder zu öffnen, für Dukkha zu öffnen, wie immer wieder das Gleiche. Wir hatten es individuell natürlich auch, dass wir mit Dukkha nicht viel zu tun haben wollen. Und hier ist genau wieder das Gleiche. Wir wollen uns für Dukkha nicht öffnen. Wir wollen uns für den Schmerz nicht öffnen. Und dann sich einmal rein zu versetzen in die Person, die jetzt da liegt, die sich nicht bewegen kann. Und dann einmal zu überlegen, was wird dieser Person jetzt gut tun? Also für mich war dann ziemlich klar, das Beste, was ich da meiner Mutter schenken konnte, ist, ich öffne mich für dich, so gut es mir möglich ist, für diesen Schmerz, sodass ich das mitbekomme, wie es dir geht. Sodass ich das bezeugen kann, dass ich das mitfühle, wie es dir geht, dass du nicht alleine bist und dass du weißt und spürst und mitbekommst, da ist jemand, der weiß, wie es mir geht. Also das ist so heilsam dann, wenn man dann in so einer Situation ist. Und das ist dann so ein Mitgefühl, das tatsächlich sehr, sehr tief geht und wo unwahrscheinlich viel Liebe dann auch nochmal so zum Vorschein kommt und wo eben eine tiefe Verbundenheit nochmal erlebt werden kann bei jemandem, der bald nicht mehr da ist. Ja. Also drum immer wieder dieses Dukkha, dieser Schmerz, vor dem wir alle immer wieder zurückweichen wollen, da ist so viel Potenzial auch enthalten. Und ja, auch dieses Dukkha würdigen und diesen Erfahrungsschatz, der mit Schmerzerleben auch zusammenhängt. Viel von unserem Erfahrungsschatz hat eben auch damit zu tun, dass wir auch schwierige Erfahrungen in unserem Leben gemacht haben und dadurch natürlich großes Potenzial haben für Mitgefühl. Wenn wir durchs Leben gehen, ich sage das manchmal so, wenn wir durchs Leben gehen und alles ist moosgepolstert und alles ist sanft und oh, alles wunderbar die ganze Zeit, null Schwierigkeiten und ich gehe immer kontinuierlicher in Richtung Licht und keine Probleme. Ja. Und dann kommt jemand zu uns und sagt, du, also mir geht es heute gar nicht gut und hast du da irgendwie einen Tipp für mich? Und dann sagen wir, nee, tut mir leid, bei mir ist der Weg moosgepolstert. Ja? Kann ich nichts dazu sagen, ist mir unbekannt. Drum auch zu erkennen, dass auch in dem, was wir alles an Schwierigkeiten schon erlebt haben, was wir alles an Krisen erlebt haben, an Schmerz erlebt haben, dass da so ein großes Potenzial auch enthalten ist. Ja, das ist so ein Erfahrungsschatz, den nur wir haben. Einen Erfahrungsschatz, den wir teilen können und den wir dann in Mitgefühl münden lassen können. Weil wenn wir selber die Erfahrung gemacht haben, was es bedeutet, in einer Krise zu sein, da können wir natürlich mit jemandem mitfühlen, der auch in einer Krise ist. Wenn wir nicht wissen, wie sich das anfühlt. Ich hatte hier selber im Jahr 2000 eine tiefe Krise, also wirklich tiefe Krise. Ich war 1997, wurde von Aya Khema zu ihrem Nachfolger ernannt, testamentarisch. wo man vielleicht denken könnte, ja, das ist aber eine große Ehre. Ja. Es war halt so. Ja. Wie auch immer, es waren große Fußstapfen, also das muss ich schon sagen, in die ich da rein sollte. Und ja, und es war, ich möchte fast sagen, fast unausweichlich, dass dann auch eine Krise gekommen ist, wo ich halt auch in eine totale Überforderung reingekommen bin und wo es dann nicht mehr weitergegangen ist und ich erst einmal für eine gewisse Zeit aus dem Projekt raus musste, mich wieder erholen musste, gesunden musste. Und ja, das hat alles stattgefunden. Und natürlich würde man denken, ja, das ist furchtbar, sowas zu erleben. Du bist jetzt der Nachfolger von Ayakem und jetzt hast du da die Krise. Ja, das ist aber nicht ein großes Aushängeschild, das du da hast. Und gleichzeitig habe ich viel gelernt durch diese Krise. Ich hatte vorher immer ein bisschen so, ich möchte fast sagen, ein bisschen eine überhebliche Haltung. Ich habe mir immer gedacht, wenn man nur immer richtig denkt, ja, so immer sich richtig ausrichtet und so, dann kann dir das nicht passieren. Ja, also so, das kann dir nicht passieren. Ja. Und dann ist es auf einmal in einer Schnelligkeit auf mich zugekommen und es ist passiert. Und es war dann tatsächlich so, dass ich ein paar Tage wirklich nichts mehr machen konnte. Also richtig so, also richtige Krise, Burnout. Also habe ich mir gedacht, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Also auch all das, was eine Depression ausmacht. Vorher auch immer, ja, wenn man nur positiv die ganze Zeit denkt und wenn man sich nicht so gehen lässt und sich ein bisschen zusammenreißt und so, na, kommt schon keine Depression. Depression hat viel damit zu tun, uns auch ein bisschen von diesem Ich-Gebäude auch ein bisschen runterzuholen. Ja. Wenn man so ein bisschen in einer so, ja, gewissen, vielleicht machen wir ein bisschen Überheblichkeit auch drin, mir kann das nicht passieren, dann Vorsicht, kann ganz schnell gehen. Und in der heutigen Zeit passiert es ja immer mehr Menschen und es hat auch damit zu tun, weil es immer schneller wird. Und irgendwann wird es so schnell, dass wir überfordert sind und dann kollabiert irgendwas und es geht nicht mehr weiter. Und das Einzige, was dann noch möglich ist, dass der Körper dann sagt, jetzt ist vorbei, jetzt ist Ruhe, es geht nicht weiter. Und dann müssen wir uns, dann können wir auf einmal nicht mehr in die Arbeit gehen, wir können nicht mehr unsere Leistung bringen, wir können nicht mehr dies und jenes machen und dann müssen wir uns tatsächlich einmal Zeit nehmen und Raum nehmen. Es ist so. Und das kann letztendlich dann auch ein großes Geschenk sein. Also für mich war das mit das Wichtigste auch, was in meinem Leben stattgefunden hat, diese Krise. Dadurch weiß ich, was eine Depression ist. Dadurch weiß ich, was Burnout ist. Dadurch weiß ich, was eine Krise ist. Und dadurch habe ich die Möglichkeit, tiefes Mitgefühl für all die Menschen zu haben, die auch in so einer Situation sind. Das ist doch ein Schatz, den ich da geschenkt bekommen habe, der ja unermesslich ist. Klar, wenn man drin ist in so einer Situation, na, denkt man, ja, auf das könnte ich gern verzichten. Erst manchmal im Nachhinein, vielleicht auch erst ein paar Jahre später, wenn eine gewisse Zeit und ein gewisser Heilungsprozess stattgefunden hat, kann man erkennen, wie wertvoll alles ist, nicht nur Krisen jetzt, wie wertvoll letztendlich alles ist, was wir in unserem Leben erleben. Wir haben einen ganz speziellen Erfahrungsschatz, den nur wir haben. Und den können wir der Welt schenken. Also das ist was ganz Wertvolles. Also vielleicht so viel im Bezug auf Mitgefühl, weil es ganz ein wichtiges Gefühl ist und eine der Brahma-Viharas, eine der göttlichen Verweilungsstätten, eine der höchsten Emotionen ist. Und darum ist es auch so wichtig, Mitgefühl zu verstehen. Und Mitgefühl ist immer in Verbindung mit Dukkha. Ja, darum ist ein tiefes Verstehen von Dukkha und Erleben von Dukkha ist die beste Basis, auch für, um Mitgefühl auch entwickeln zu können. Und nicht in der Haltung zu sein, ich stehe da drüber oder das berührt mich nicht. Das hat mit Mitgefühl nicht viel zu tun. Eine Möglichkeit, wie wir Gedanken ersetzen können. Andere Möglichkeit ist natürlich, was immer zur Verfügung ist, ist die Achtsamkeit auf unseren Körper zu richten. Ja, wir merken, oh, jetzt bin ich wieder in irgendwelchen Negativitäten gelandet. Und was kann ich machen? Vielleicht Bauchatmung. Die Hände auf den Bauch legen und versuchen, dieses Heben und Senken der Bauchdecke bewusst mitzubekommen. Und dann kriegen wir es eine Zeit lang vielleicht mit. Und dann geht der Geist doch wieder zu den negativen Gedanken zurück. Dann wieder einen neuen Entschluss fassen, doch Achtsamkeit auf die Atmung. Heben und Senken der Bauchdecke. Zum Beispiel auch in Bezug auf Angst. Also wenn man Angst immer wieder im Leben hat, also das gilt ja für die meisten Menschen. Wenig Menschen sind ja angstfrei. Und da ist eins der ganz, ganz großen Hilfsmittel gegen die Angst, ist die Bauchatmung oder noch besser die Unterbauchatmung. Die Unterbauchatmung ist unsere natürliche Atmung eigentlich. Babys, die atmen noch ganz natürlich in den Unterbauch rein. Wir haben das dann verlernt und atmen eher in unseren Brustraum rein. Aber eigentlich, die Unterbauchatmung, die natürliche Atmung, kann man auch mal schauen, wie oft am Tag bin ich dabei, dass ich die Unterbauchatmung praktiziere oder spüre oder wahrnehme. Ja. Mein Bruder, der hat in einer psychosomatischen Klinik gearbeitet und hat mit Zwangspatienten vor allem auch gearbeitet. Und da ist ja auch viel Angst natürlich auch mit dem Spiel. Und da ist es auch, er hat gesagt, das ist ein ganz wichtiges Werkzeug, diese Unterbauchatmung zu lernen. Und er hat gesagt, wenn die Welt nur mehr in den Unterbauch atmen würde, wird viel weniger Angst in dieser Welt sein. Und wenn weniger Angst in dieser Welt wäre, wäre weniger Hass und Gier in der Welt. Ja. Angst, vielleicht das auch noch, ist die Emotion, die Hand in Hand geht mit der Verblendung. Verblendung ist das, was man mehr sozusagen dem Kopf zuordnet. Und Angst ist das, was man mehr dem Herz zuordnet. Wo Verblendung ist, Verblendung heißt immer, wo Ich-Bezogenheit ist, ist automatisch Angst da. Wenn ich in diesem separierten, abgetrennten System bin, Gebäude bin, das ich nenne, ist natürlich eine große Gefahr da, dass diesem Gebäude was passieren kann. Deswegen ist die Angst natürlich vollkommen berechtigt und nachvollziehbar. Und es passiert ja auch ständig was. Diesem Ich-Gebäude. Also stehen wir eigentlich, wenn wir mal genau hinschauen, unter einer ständigen Anspannung. Eine ständige leichte Angst ist ständig da in unserem Leben. Ein englischer Mönch hat das einmal Low-Grade Panic genannt. Also so eine niederschwellige Panik oder Spannung, so eine niederschwellige Angst ist eigentlich ständig in unserem Leben vorhanden. Ja. Klar, weil wir alle natürlich mit diesem Ich-Gebäude identifiziert sind und dieses Ich-Gebäude ja sich ständig auflöst. Also insofern ist ja die Anspannung, diese Low-Grade-Panic ja total berechtigt, total nachvollziehbar. Natürlich. Ja. Irgendwie kriegen wir mit. Also eine Möglichkeit, Achtsamkeit auf den Körper ist sowieso natürlich ein wunderbares Geschenk, das wir üben können, gerade auch in so einem Retreat wie hier. Bitte so oft wie möglich mitbekommen, wie wir sitzen, wie wir gehen, wie wir stehen, wie wir anstehen, wie wir uns das Essen nehmen, wie wir unsere selbstlose Tätigkeit verrichten. Das ist alles ein Teil vom Weg, vom Aufenthalt. Das ist ganz, ganz wichtig. Die Achtsamkeit ist ja das zentrale Element von unserem Weg. Buddha hat auch gesagt, die Verrichtungen auch mitbekommen. Mal das Essen so einnehmen, dass wir mitbekommen, wie wir die Gabel in den Reis reintun, wie wir das hochheben und wie wir das zum Mund führen, im Mund reintun und wie das dann im Mund ist und wie wir dann das schmecken und dann kauen und dann runterschlucken. Ja. Also wunderbare Übung, das Essen für die Achtsamkeit auf dem Körper. Meisten Menschen, mich eingeschlossen, kriegen das Essen nicht so mit. Ich bin auch so ein Schlinger. Ich weiß auch nicht. Meine Mutter hat schon mal gesagt, schling nicht so. Schling nicht so. Dann war ich in Australien in dem Kloster, wo ich schon erzählt habe von Ajahn Brahm. Und da sitzt man so schön in der Reihe. Je nach wie lang man schon dabei ist, je mehr Mönchsjahre man schaut, desto weiter vorne ist man in der Reihe. Und dann sitzt man so da und isst aus der Almsbowl, aus der Almosenschale, wo alles reintan wird, auch das ist sehr interessant. Also es wird alles da reingetan, man kriegt ja das Essen offeriert und wird alles da reingetan in so traditionellen Klöstern. Und dann wird alles miteinander vermischt. Suppe und Hauptgericht und Nachtisch, alles miteinander. Magen kommt ja eh zusammen, so das Argument. Und man soll ja nicht am Essen so anhaften, ist ja nur so ein Nebenschauplatz, das Essen. Und dann wird auch dementsprechend gegessen. Also das ist unglaublich, also wie schnell die gegessen haben. Jetzt komme ich dahin als jemand, wo meine Mutter gesagt hat, schling nicht so, iss nicht so schnell. Und ich war dann da gesessen und war noch am Essen und alle anderen waren schon fertig. Also die haben erst richtig schnell gegessen. Also da habe ich mir dann auch gedacht, so, ja, wobei man kann auch achtsam sein, wenn man ganz schnell ist. Also wird manchmal falsch zusammengebracht. Manchmal wird gedacht, man kann nur achtsam sein, wenn man ganz langsam ist. Also bei der Gehmeditation zum Beispiel. Es kann uns unterstützen, dass man aus dem gewohnten Ablauf ein bisschen rauskommt, ein bisschen anders geht wie normalerweise. Und je langsamer man geht, desto vielleicht erst einmal ungewohnter ist, desto automatischer kann man vielleicht achtsam sein. Aber wenn man mal gut in der Achtsamkeit etabliert ist, kann man auch relativ normal gehen. Wobei auch da gibt es verschiedene Schulen. Ich habe einmal bei einem Mönch, beim Ujjanaka, ein burmesischer Mönch, einer der ganz großen burmesischen Meister, einen Kurs mitgemacht. Und da ist das Hauptelement, um tiefe Einsicht gewinnen zu können, extrem zu verlangsamen. Also wenn jetzt da der Gong geht zum Essen, müssen die das erst einmal warm halten, weil man erst in einer Viertelstunde unten ist. So langsam. Oder wenn man aufs Klo muss, dann rechtzeitig losmarschieren. Weil es so extrem langsam ist, wie man sich da bewegt. Und es hört sich jetzt ein bisschen lustig an. Schaut manchmal auch total lustig aus. Aber der Sinn dahinter ist, und das ist wirklich gut zu verstehen, wenn man so einen Ventilator hat und der dreht sich ganz schnell. Ja. Dann schaut es aus wie eine Scheibe. Ja. Dann haben wir das Gefühl, das ist eine Scheibe. Und wenn der langsamer wird, dann können wir erkennen, dass dieser Ventilator aus einzelnen Elementen besteht, aus einzelnen Blättern besteht. Ja. Und je langsamer er wird, desto klarer können wir das erkennen. Und das ist der Sinn von dieser Praxis, von diesem Verlangsamen, dass wir die Dinge deutlicher erkennen können, wie die Abläufe sind. Also normalerweise, wenn es schnell ist, dann ist halt schwer zu erkennen, was läuft denn da eigentlich ab. Ja, so dieses Sinneskontakt, Sinneseindruck, Reaktion und sofort gehen wir in die willentliche Handlung. Angenehmes Gefühl will ich haben, unangenehmes Gefühl will ich loshaben. Und wir kriegen diese Abläufe ja normalerweise nicht mit. Wir wissen eigentlich gar nicht, wie wir funktionieren. Das ist interessant, dass die Wissenschaft sich nicht darauf ausrichtet und mal das untersucht, wie funktionieren wir denn eigentlich? Da braucht so ein Genie wie den Buddha, der uns das erklärt, wie wir eigentlich funktionieren, wie wir fast ausschließlich anhand von unseren Gefühlen funktionieren. Wir meinen immer, wir sind kreativ tätig, aber eigentlich sind wir reaktiv tätig. Wir sind fast die ganze Zeit am Reagieren und nicht am Agieren, sondern angenehmes Gefühl, versuchen wir uns in die Richtung hinzubewegen, zumindest geistig mit unseren Gedanken, unangenehmes Gefühl versuchen wir wegzukommen, zumindest mit unseren Gedanken. Achtsamkeit auf den Körper und vielleicht noch eine total schöne Möglichkeit, die ich noch mit euch teilen möchte, wie wir auch ersetzen können, ist ein Mantra zu haben. Vielleicht spricht euch eins der Mantren, die wir schon gesungen haben, an, das Buddhang Saranang Gacchami, vielleicht das einfach immer wieder zu holen, Buddhang Saranang Gacchami. Wenn man dann merkt, ich bin wieder in negativen Gedanken gelandet, Buddhang Saranang Gacchami, Buddhang Saranang Gacchami. Oder wir sind wieder in negativen Gedanken gelandet, dann dieses Mantra, offen und weit, licht und leicht, ganz entspannt. Ja. Oder ihr habt selber ein Mantra für euch, einen Satz für euch, der euch hilft, da rauszukommen. Ja. Oder die Brahma Viharas, das ist auch ein schönes Mantra, Metta, Karuna, Mudita, Upekkha, das sind die Pali-Worte für die vier höchsten Emotionen, mit denen wir uns jetzt noch mehr beschäftigen werden, auch morgen und übermorgen wahrscheinlich. Und da gibt es so ein schönes kleines Liedchen, ja, so. Metta, Upekkha, Mudita, Karuna.
Nicht? Anders, wie du es gesagt hast.
Metta Karuna Mudita Upekkha, Metta Karuna Mudita Upekkha, Metta Karuna Mudita Upekkha, Metta Karuna Mudita Upekkha. So in der Art, das kann man sich so ein bisschen merken, das geht ganz schön rein, das ist eine ganz schöne Melodie, ganz einfach. Und ja, das sind die höchsten Emotionen und indem wir diese Worte singen, kommt natürlich auch die Schwingung von diesen Emotionen mit ins Spiel. Wir können das vielleicht auch spüren und es kommt was Neues in unseren Geist. Und das sind so Hilfsmittel, die wir gut gebrauchen können und verwenden können. Wenn man das dann eine Zeit lang gesungen hat, diese vier Brahma-Viharas und dann sind ziemlich sicher die negativen Gedanken weg. Wie gesagt, nochmal kurz, es bedeutet nicht, dass wir die Welt nicht noch erkennen können, wie sie ist. Aber wir steigen aus diesem negativen Karma machen, womit wir ja oft versuchen wollen, die Welt zu verbessern. Negative Gedanken haben immer negative Resultate zur Folge. Der Buddha hat ein Gleichnis gegeben, das das sehr schön veranschaulicht. Glühende Kohlen aufzunehmen und dann zu versuchen, auf jemand anders zu schmeißen. Da verbrennen wir uns immer selber die Finger. Vielleicht treffen wir den anderen, vielleicht auch nicht. Manchmal haben wir sogar die Einstellung, ist mir egal, wenn ich mir die Finger verbrenne, Hauptsache der andere kriegt eins ab. Weil so kann der mit mir nicht umgehen. Ja, so. Bitte nicht so eine Haltung einnehmen. Ja, das hat mit Selbstliebe auch gar nichts zu tun, sondern das ist so falsch verstandener Gerechtigkeitssinn oder was auch immer das ist. Hass ist nie mit Hass zu überwinden. Druck nie mit Druck. Ja, Ablehnung nie mit Ablehnung. Ärger nie mit, mit weiterem Ärger. Widerstand nie mit Widerstand. Es geht ganz einfach nicht. Weder physikalisch, noch emotional, noch mental. Es ist nicht möglich.